Ermutigende Blickwinkel, der Podcast zur nachhaltigen Transformation.
Neben diesen klassischen Wirtschaftlichkeitsabwägungen haben wir eben aber auch Nachhaltigkeitskriterien als EBSIM, wo wir eben schauen, was die Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Gesellschaft sind und auch auf die Art und Weise, wie diese Unternehmen geführt werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ermutigende Blickwinkel, dem Podcast der Evangelischen Bank. Und heute tauchen wir tiefer in die Welt der erneuerbaren Energien ein. Was genau beinhalten diese eigentlich? Warum sind Investitionen in diese sogenannten Real Assets wichtig? Und wie funktioniert der Weg von der Idee bis zur Umsetzung? Mein Name ist David und ich freue mich, dass ihr heute alle dabei seid. Zu Gast haben wir zwei ganz tolle, spannende, sympathische ExpertInnen vor den Mikrofonen. Zum einen Fred Jung, er ist Mitgründer der Firma Jung und Willenbacher Windenergie GmbH, der heutigen Juwi GmbH, sowie geschäftsführender Gesellschafter und Managing Partner von Juwa. Also, ich würde sagen, ein ganz alter Hase im Geschäft der Geldanlage mit Impact. Herzlich willkommen, Herr Jung.
Dankeschön.
Und zum anderen Anna Smith, sie ist Investment Director Renewable Energy bei der EBSIM, einer Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank. Und es freut mich auch, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch.
Wie allen unseren Gästen möchte ich auch Ihnen beiden ein paar schnelle und ehrliche Fragen stellen. Ja, also ich werfe Ihnen jetzt zwei Begriffe in den Raum und Sie antworten einfach ganz spontan, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Ja, sind Sie bereit?
Jawohl.
Gerne.
Schnell und ehrlich.
Waldspaziergang oder Stadtpark, Frau Smith?
Auf jeden Fall Waldspaziergang. Den mache ich fast jedes Wochenende. Das ist meine Zeit, mich zu erden und für mich super wichtig.
Herr Jung?
Ich bin auf jeden Fall im Wald dabei. Ich wohne in der Nähe des Pfälzerwaldes. Da bin ich oft drin und dran und das macht einfach Laune, Lust und gibt Kreativität.
Absolut. Ich bin auch Team Waldspaziergang. Kommen wir zu den nächsten Begriffen. Klassisches Buch oder E-Book, Herr Jung?
Auf jeden Fall klassisches Buch. Ich brauche Haptik, etwas in der Hand zum Blättern, Studieren. E-Book ist zu viel Business. Nein, ich brauche Entspannung und das ist bei einer guten Tasse Kaffee und einem schönen Buch perfekt.
Auch im Urlaub, ja?
Auch im Urlaub.
Okay. Frau Smith.
Ich liebe beides. Bücher wegen der Haptik und weil man Seiten umknicken kann. E-Books haben Einzug gefunden, als ich Kinder bekommen habe, weil man die wunderbar im Dunkeln lesen kann, während nebenan jemand schlummert.
Ah, ein sehr guter Use Case. Geben wir gerne an der Stelle weiter. Kommen wir zum letzten Vergleich und zur letzten Gegenüberstellung. Solarpanels auf dem Dach oder Balkonkraftwerk?
Ich bin auf jeden Fall für Solarpanel auf dem Dach in Verbindung mit einer ordentlichen Batterie, sodass man sich dann auch weitestgehend selbst versorgt. Die Balkonkraftwerke ist mal ganz nett für ein bisschen Kühlschrank und Kaffeemaschine, aber so viel ist dann da auch nicht machbar. Deswegen Nachhaltigkeit geht in der Kombi ganz gut.
Ja, vielen Dank für die Offenheit und für die Spontanität an der Stelle. Frau Smith, erklären Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu Beginn vielleicht doch einmal, was genau sind eigentlich nachhaltige Real Asset Investments?
Also Investments in Real Assets sind Investitionen in handfeste Wertgegenstände. Also da fällt so einiges drunter, klassischerweise Immobilien, aber auch Rohstoffe wie zum Beispiel Gold oder in natürliche Ressourcen, unter die zum Beispiel dann auch Wälder fallen. Unser Spezialgebiet ist Investitionen in Infrastruktur, wozu zum Beispiel auch Häfen und Flughäfen gehören, aber eben in unserem Falle besonders Kraftwerke im Bereich erneuerbaren Energien. Mhm. So viel zum Begriff Real Assets. Wenn dann die Nachhaltigkeit dazukommt, dann geht es, ja, wie der Begriff schon sagt, beziehungsweise wie wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer wissen, um langfristige Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Ziel ist es eben, diese in Einklang zu bringen. Und spannend wird es dann eben bei der Schnittmenge von beidem, wo man versucht, durch Investitionen positive Auswirkungen für Umwelt und Gesellschaft zu erreichen. da sind wir eben zu Hause als EBSIM, weil wir mehrere Fonds aufgelegt haben, die in diese Art von Assets investieren. Mhm. Das sind zum Beispiel Windkraftanlagen, Solaranlagen, aber eben auch moderne Batteriespeicher oder moderne Wärmenetzwerke.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal spannend und interessant. Können Sie noch mal auf die physischen Vermögenswerte eingehen? Warum sind die besonders interessant für Investoren?
Wie uns ja schon Markowitz erklärt hat, macht es eben Sinn, sein Portfolio an Investments breit zu diversifizieren und eben möglichst so zu investieren, dass der Kursverlauf der einzelnen Assets möglichst wenig miteinander im Einklang ist. Und da geht es eben dann darum, solche Assets zu finden, die eine niedrige Korrelation haben. Und in diesem Kontext hat eben Investment in Real Assets eine besondere Rolle, weil es eben in diesem Bereich ja eine geringe Konjunkturabhängigkeit gibt der Erträge und insofern ja eine sehr gute Diversifizierung des Portfolios darstellt. Mhm. Ja, neben diesem sehr wichtigen Grund für viele von unseren Investoren. Gibt es aber auch andere gute Gründe, wie eben ja große Prognostizierbarkeit von Zahlungsströmen, aber eben auch lange Werthaltigkeit der Assets. Viele dieser Kraftwerke zum Beispiel halten eben über einen sehr langen Zeitraum ihren Wert. Ja, sie wirken aber eben auch als Inflationsschutz. Und zurück zum Thema Nachhaltigkeit. In den letzten Jahren gab es einen sehr starken Trend, dass Anleger eben nicht nur Rendite erzielen möchten, sondern auch sicherstellen wollen, dass ihr Geld etwas Gutes bewirkt. Mhm. Und hier spielen eben nachhaltige Real Assets eine große Rolle, weil es die Möglichkeit ist, zum einen einen Fußabdruck zu reduzieren oder eben einfach zur Energiewende beizutragen, was viele von unseren Investoren motiviert, in diesen Bereich zu investieren.
Sehr interessant, Frau Smith, vielen Dank. Wir haben schon mal gelernt, dass das Ganze also ein wichtiger Baustein hin zur Klimaneutralität bedeutet. Herr Jung, lassen Sie uns doch mal etwas konkreter werden. Wie entsteht denn eigentlich so ein Projekt? Und können Sie uns ein wenig durch die einzelnen Phasen von den ersten Ideen bis zur Umsetzung führen?
Gerne. So ein Projekt entsteht, indem man sich auf die Suche erstmal für einen richtigen Standort macht. Das heißt, wie der Name Real Asset, es ist ein echtes Asset, ein greifbares Asset. Man muss einen Standort finden. In der Regel ist er irgendwo in der Landschaft und sollte entweder Wind haben oder genügend Sonnenstrahlung, idealerweise auch ein Netzanschluss, genehmigungsrechtlich möglich sein. Die Politik sollte passen. Die Umwelt-, Naturschutzthemen müssen passen. Also es sind viele Themen, die da eine Rolle spielen. Deswegen steht am Anfang die Analyse der Standorte. In der Regel sind dann von 100%, die man analysiert, vielleicht nur 1-2% passend dabei. Mhm. Ein Windrad ist mittlerweile über 200 Meter hoch. Ein Solarkraftwerk, das hat dann gleich 10, 20, 30, 50 Hektar. Das heißt, es ist ein großes Infrastrukturprojekt. Damit ist es ein sensibles Thema, auch dann für die Politik vor Ort und für die Grundstückseigentümer. Und der nächste Schritt, der zweite Schritt, ist dann eben auf die Kommunalpolitik und auf die Grundstückseigentümer zuzugehen und erste sensible, vertrauliche Gespräche zu führen, um festzustellen, ist da eine Bereitschaft da, so ein Projekt auch zu unterstützen. Und der dann wichtigste Schritt ist, wenn die Politik sagt, können wir uns grundsätzlich vorstellen, die Grundstücksrechte zu sichern. Das heißt, das ist das A und O, mit den Grundstückseigentümern langfristige Verträge abzuschließen, in der Regel an die 30 Jahre. Mhm. Wenn das erfolgt ist, wird dann auf die Baugenehmigung, auf den Bauantrag, auf den sogenannten BIMSCH-Antrag nach Bundesemissionsschutzgesetz hingearbeitet. Es gibt viele Auflagen in Deutschland heutzutage, viel Bürokratie ist damit verbunden. Und bis so ein BIMSCH-Antrag dann eingereicht wird, hat man in der Regel auch schon einen hohen sechsstelligen Betrag an Vorrisiko investiert. Wenn der Antrag dann läuft, der Bauantrag, braucht man in der Regel, wenn es gut läuft, ein Jahr. Es kann auch 5 Jahre sein, bis man eine Baugenehmigung bekommt. Danach muss dann die Vergütung geklärt werden. Also wie wird eingespeist und wie wird vergütet? Es gibt in Deutschland mittlerweile Ausschreibungsverfahren. Das heißt, man geht in eine Ausschreibung mit dem genehmigten Standort rein. Die wird von der Bundesnetzagentur ausgeschrieben, 2, 3, 4 Mal im Jahr. Man bewirbt sich, der Günstigste bekommt einen Zuschlag in Preis pro Kilowattstunde fest über 20 Jahre. Und das führt dann zu einem Zuschlag, der dann Basis ist auch für die Finanzierung. Parallel dazu wird die Finanzierung strukturiert, das heißt, das Fremdkapital wird bei verschiedenen Banken angefragt, das Eigenkapital dann bei Fonds wie einer EBSIM zum Beispiel, und das werden diese Projekte dann veräußert an einen Investor, der da langfristig einsteigt. Wenn das erfolgt ist, dann erfolgt der Bau der Projekte und der braucht in der Regel auch nochmal mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht auch länger, mit Zuwegung, Netzanschluss, Fundament, Errichtung der Anlage und dann erfolgt die Inbetriebnahme und das ist quasi der Punkt, wo man die Sektgläser erklingen lässt und die erste Kilowattstunde eingespeist wird. Das macht dann richtig Spaß, aber von der Idee bis zur Umsetzung kann man durchaus zwischen 4 bis 8 Jahre rechnen. Best Case mal weniger, Worst Case auch mal länger.
Herr Jung, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Die Zeit, die dieser ganze enorme Prozess in Anspruch nimmt, also ich bin jetzt im Kopf diese ganzen Prozessschritte durchgegangen und ich hatte jetzt eine Zahl von 20 Jahren im Kopf. Ja, das ist enorm viel Dinge, die da abgeklärt werden müssen, Stakeholder, die ins Boot geholt werden müssen und so weiter. Frau Smit, wann steigen Sie denn als Investorin in der Regel in diesen Prozess ein?
Ja, also bei uns sind eigentlich alle Fonds so ausgelegt, dass sie mit Baureife einsteigen. Das kann man sich so vorstellen, wie dass es ungefähr mit dem Spatenstich erfolgt. Heißt, alles ist ja eben bereit zum Bau. Ja, das ist aber manchmal nicht so ganz einfach zu definieren, was das denn genau heißt.
Mhm. Sie haben ja gerade eben auch schon teilweise Nachhaltigkeitskriterien angesprochen, ne, nach denen Sie eine Beteiligung prüfen. Fällt Ihnen noch etwas zusätzlich ein?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wir prüfen die Projekte natürlich immer auf Wirtschaftlichkeit und eben auf Nachhaltigkeit. Und Wirtschaftlichkeit ist natürlich klassisch etwas, was ein Investor prüft. Also wir schauen, ob unser Geld dort gut angelegt wäre oder das unserer Investoren. Das heißt, wir schätzen Risiken ab, wir schauen in Verträge, wir gucken, wie man in Ankaufsverträgen eben Risiken mitigieren kann und ob die zu erwartenden Renditen den Erwartungen unserer Investoren entsprechen, beziehungsweise eben auch den entsprechenden Risiken im Projekt und bieten dann dem Projektentwickler einen entsprechenden Preis. Wie gesagt, dieser Teil ist ja recht klassisch und kennen wahrscheinlich auch die meisten. Und neben diesen klassischen Wirtschaftlichkeitsabwägungen haben wir eben aber auch Nachhaltigkeitskriterien als EBSIM, wo wir eben schauen, was die Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Gesellschaft sind und auch auf die Art und Weise, wie diese Unternehmen geführt werden. Für uns ist da sehr maßgeblich der EKD-Leitfaden, das heißt, es ist der Leitfaden der evangelischen Kirche in Deutschland. Hier werden sehr hohe Nachhaltigkeits-, aber auch ethische Grundsätze festgehalten. Wir schauen uns dann an, welche Firmen zum Beispiel involviert sind, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, aber auch, ja, was die sonst so machen, ne? Da gibt es klare Ausschlusssektoren. Wir wollen zum Beispiel nicht in Firmen investieren oder auch Projekte von Firmen kaufen, teilweise, die in Sektoren wie Glücksspiel oder auch Fracking involviert sind. Das ist für uns grundsätzlich ausgeschlossen, sodass dann halt eben schon eine ganze Hand von potenziellen Investments wegfällt. Und wenn es dann konkreter wird, wenn wir uns dann Projekte genauer angucken, dann sind für uns maßgeblich die Vorgaben der EU-Taxonomie und der Offenlegungsverordnung. Ja. Wir haben hier eine ESG-Abteilung, die dann eine konkrete Due Diligence durchführt und eben diese Kriterien nochmal prüft. Herr Jung hat es ja vorhin auch schon angesprochen. Hier gibt es vor allen Dingen die Do No Significant Harm Kriterien oder Prinzipien. Das heißt, es muss eben auch überprüft werden regulatorisch und das verifizieren wir dann nochmal, dass es keine nachhaltig schlechten Auswirkungen auf zum Beispiel Biodiversität gibt. Und da gibt es dann so Fälle wie, dass man neue Brutstätten für Blässhühner anlegen muss oder dass man die Bauphase des Projekts nochmal so umplanen muss, dass sie nicht mit der Brutzeit der Feldlerche kollidiert oder den Rotmilan kennt vielleicht auch schon der ein oder andere Hörer, der dann dafür sorgt, dass die Windräder zu bestimmten Zeiten abgeschaltet werden müssen, nämlich wenn der dann jagt. Also da gibt's etliche Kriterien, auf die eben geachtet werden muss. Und das überprüfen wir nochmal, um eben sicherzustellen, dass das Geld dann auch Gutes bewirkt.
Vielen Dank, Frau Smit, für die interessanten Einblicke an der Stelle mal. Dem EKD-Leitfaden widmen wir uns in der nächsten Folge. Werfen wir mal einen Blick auf das Stakeholder-Management. Herr Jung, ja, Sie haben ja gerade von sehr großen Projekten gesprochen. Es gibt viele Akteure zu berücksichtigen, zu befriedigen. Ja, und damit spielt auch das aktive Management dieser Stakeholder und deren Bedürfnisse eben eine entscheidende Rolle. Und es geht eben vor allen Dingen um die Ermittlung von deren unterschiedlichen Bedürfnissen und die Berücksichtigung bei der Projektplanung und Durchführung, um aber auch Gefahren beim Projekt abzuwenden. Wer genau sind denn diese Akteure bei erneuerbaren Energieprojekten?
Also vorneweg einmal, das ist eigentlich das Schönste und das Spannendste überhaupt bei solchen Projekten. Die Vielfältigkeit, Unterschiedlichkeit der ganzen Menschen, die da involviert sind, weil Stakeholder ist ja nur ein Begriff für Menschen, kennenzulernen und auch intelligent, emotional, inhaltlich, fachlich zu integrieren. Das heißt, Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist eigentlich eine der wesentlichsten Themen bei großen Projekten. Und dann braucht man natürlich einen Projektmanager, der auch die Empathie hat, das fachliche Verständnis hat, kommunikativ so drauf ist, dass er sagt, ja, ich mache das gerne, weil das bedeutet auch hier und da Stress. Das beginnt natürlich mit der Kommune vor Ort, weil es braucht eine politische Überzeugung für so ein Projekt und weil es sichtbar ist und auch das Landschaftsbild verändert, gibt es nicht nur Befürworter solcher Projekte. Das heißt, diese Projekte auch gemeinsam mit einer Kommune zu entwickeln, mit der Politik vor Ort zu entwickeln, mit den Mehrheitsträgern und best case mit der Mehrheit der Bevölkerung zu entwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Grundstückseigentümer, die ja oftmals Landwirte, Winzer und sonstige aktive Menschen vor Ort sind, die auch in einer guten Art und Weise so anzusprechen und zu integrieren. Und es geht dann weiter mit den Stakeholdern, Umwelt, Naturschutz, verschiedene Naturschutzverbände, Gewerbeaufsicht, wo es dann um Schattenwurf und Schallemissionen geht. Also natürlich können die Windräder nicht unter der Erde gebaut werden, deswegen sieht man sie, das ist schon eine Auswirkung. Aber zumindest muss dann auch, was Schatten und Schall angeht, alles berücksichtigt werden, damit da keine negativen Auswirkungen langfristig auf einen zukommen. Dann kommt der Energieversorger mit ins Spiel, bei dem der Strom ja eingespeist werden muss, also an eine Hochspannungsleitung, an ein Umspannwerk. Das muss geregelt werden. Dann gibt es in der Genehmigung auch die Landwirtschaftskammer bis hin zu ganz vielen Träger öffentlicher Belange, die da von der Wasserwirtschaft über Gasleitungen, über die Deutsche Bahn, über die deutsche Flugsicherung, die alle in so einem Projekt mal mit draufschauen wollen und sagen, passt, passt nicht. Und wenn es nicht passt, dann muss man reden und versuchen, Lösungen zu finden. In der Regel hängt es dann immer davon ab, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's hinaus. Das heißt, man muss Betroffene zu Beteiligten machen immer wieder und sagen, wir möchten gemeinsam eine Lösung finden. Und das gelingt auch in der Regel gut. Und wenn dann so ein Projekt steht und die Genehmigung da ist, dann kommen natürlich die unterschiedlichsten Baufirmen und so ein Bau ist ja auch ein Eingriff und eine Zeit, wo man auch kommunikativ auch die Leute abholen muss. Dann kommt die Presse ins Spiel, die ja auch berichten will, was passiert denn da ja jetzt vor Ort und wann geht's los und wie groß, wie hoch, wie weit und wo kommt der Kran her und wie kommt er da überhaupt hin? Logistische Herausforderung. Wie kommen die Blätter dahin, die 80 Meter stellenweise lang sind? Die kommen ja gar nicht um die Ecke, um die Kurve oder durch den Kreisel durch oder wie auch immer. Das heißt, muss einiges umgebaut, abgebaut werden, mal ein Zaun weg, mal ein Schild weg, mal ein Kreisel weg. Und es ist dann immer spannend, auch für die Bevölkerung vor Ort sowas zu sehen. Aber das alles zu managen und diese Stakeholder zu managen, das macht der Projektmanager am Ende. Und deswegen ist es eines der spannendsten Jobs, die es in Deutschland gibt.
Herr Jung, ich höre Ihnen zu, Frau Smith hört Ihnen auch zu. Und ich denke, ja, diese Energie, diese Begeisterung nach so vielen Jahren, die ist immer noch da und wird immer mehr. Ja, vielen Dank für die sehr konkreten, interessanten Einblicke, ja, in auch diese Best-Practice-Möglichkeiten, wie man mit einem solchen großen Projekt umgeht. Und was Sie auch gesagt haben, statt nebeneinander, gegeneinander, miteinander, ist, denke ich mal, das wichtige Wort an der Stelle oder die richtige Vorgehensweise, Menschen mit ins Boot holen und auch ja Möglichkeiten geben, mitzugestalten, mitzubesprechen. Und apropos Menschen ins Boot holen. Ja, solche großen Projekte benötigen natürlich auch eine entsprechende Finanzierung. Ja, und Frau Smith, wie können sich denn private und institutionelle Investoren konkret an solchen Projekten beteiligen?
Ja, also es gibt viele Arten, sich daran zu beteiligen, und wir sehen da auch sehr unterschiedliche Arten. Also es gibt Investoren, die inzwischen sich zu strategischen Investoren im Bereich erneuerbare Energien entwickelt haben, weil sie das für sich als attraktives Zielsegment neben ihrem eigentlichen Geschäft identifiziert haben. Aber für Investoren, die eher breiter streuen wollen, also für die das nur ein kleiner Teil ihrer Investments ausmacht und vielleicht die Risiken mitigieren wollen, die investieren lieber in Portfolien aus verschiedenen Kraftwerken. Mhm. Und da kommen wir eben auch ins Spiel mit den Fonds, die wir auflegen mit unseren Partnern, wo wir eben Fonds so managen, dass sie breit diversifiziert sind, in viele verschiedene Arten von Technologien investieren und diese dann eben auch über die langen Laufzeiten halten und wir in dieser Zeit die Kraftwerke managen. Und die Investoren können dann eben Anteile daran halten. Und wegen der gerade schon angesprochenen Langfristigkeit oder auch den damit verbundenen Risiken sind das oft oder klassischerweise institutionelle Investoren. Mhm. Und wir haben jetzt aber mit unserem neuen Produkt, dem Quadoro-Fonds, auch eine Retail-Tranche aufgemacht. Und das ist besonders interessant, weil es eben auch Privatleuten wie Ihnen und mir die Möglichkeit gibt zu sagen, sie investieren in diese Art von Assets, weil man hier eben die Möglichkeit hat, auch früher wieder auszusteigen, wenn man sein Geld dann doch für was anderes braucht. Oder eben auch nur kleinere Beträge zu investieren. Und gleichzeitig ist man eben auch an diesen breit gestreuten Portfolien beteiligt, sodass eigentlich wir alle Arten von Investoren damit ansprechen.
Und dementsprechend ist die Geldanlage auch langfristig nachhaltig gestaltet.
Ja, alle unsere Fonds erfüllen die Kriterien der Offenlegungsverordnung Artikel 9. Das sind die höchsten Standards der Europäischen Union in diesem Blickfeld. Und da legen wir sehr viel Wert drauf, dass das Ganze dann nachhaltig ist. Das begleiten wir eng. Dabei geht es dann nicht nur um den Ankauf, über den wir vorhin gesprochen haben, sondern eben auch um die komplette Laufzeit der Kraftwerke. Wir denken zum Beispiel schon beim Eintritt an den Rückbau und legen dafür Gelder zur Seite. Mhm. Wir sorgen aber auch dafür, dass die Kraftwerke einen sehr umfangreichen Versicherungsschutz haben, sodass zum Beispiel im Falle von Naturkatastrophen dann die Gelder zur Verfügung stehen, diese Kraftwerke wieder komplett aufzubauen. Und dann sorgen wir aber auch dafür, dass es quartärliche Reportings gibt, also dass uns die Kraftwerke Kennzahlen zur Nachhaltigkeit übermitteln. Mhm. So wollen wir dann eben auch langfristig Nachhaltigkeit sicherstellen.
Ja, Frau Smith, Sie haben schon einen Blick durch Ihre jetzige Arbeit in die Zukunft geworfen. Welche Entwicklung erwarten Sie denn für den Bereich der erneuerbaren Energien, Herr Jung?
Also grundsätzlich glaube ich, wird es langfristig nicht an einem richtig großen Anteil erneuerbarer Energien vorbeigehen können, denn die Endlichkeit von Kohle, Gas und selbst Uran ist da. Mhm. Es heißt ja auch schon im Alten Testament in 1. Mose 8, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Damit ist die Grundlage für Sonne und Wind gelegt, aber es heißt nicht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Kohle, Gas, Uranproduktion. Deswegen glaube ich, geht langfristig nichts an Erneuerbaren vorbei. Wenn man das jetzt mittelfristig und kurzfristig sich anschaut, dann differenziert sich das sicherlich etwas, weil wir insbesondere die Versorgungssicherheit im Blick auch halten müssen und die Volatilität nimmt zu mit Wind- und Solareinspeisung in den Netzen, der Speicherbedarf nimmt zu. Mhm. Und ich glaube, das ist beim Ausbau die größte Herausforderung, nicht so aus meiner Sicht der Zubau. Der Zubau ist machbar und kommt. Und mittlerweile werden auch Wind- und Solarparks so günstig gebaut, dass man zwischen 4 und 8 Cent pro Kilowattstunde den Strom produziert. Entscheidend ist die Speicherung und die Verteilung. Und ich glaube, da einen Fokus drauf zu legen, die hinzubekommen, die zu managen, da sich weiterzuentwickeln mit technischem Fortschritt. Mhm. Aber es muss auch richtig gemacht werden.
Ja. Das Ganze ist natürlich jetzt viel aus der technischen Sicht betrachtet, aber das betrifft natürlich auch den Bereich der Gesetzgebung und dementsprechend auch der Regulierung. Und dann vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage an Sie beide, welche Herausforderungen sehen Sie, Frau Smith?
Ja, also ich denke, es ist essentiell, dass die Gesetzgebung hier einen verlässlichen Rahmen schafft, in dem investiert und gewirtschaftet werden kann. Weil, und das sehen wir ganz deutlich, das kann aber Herr Jung wahrscheinlich noch besser erklären, sobald es Unsicherheiten gibt in der Regulatorik, wirkt sich das negativ auf die Projektentwicklung aus, aber natürlich auch auf die Investitionen, weil die Investoren dann zurückhaltender werden. Und wir befinden uns jetzt gerade in sehr spannenden Zeiten. Im Koalitionsvertrag ist ja einige schon festgehalten, also man hält an den Klimazielen fest. Es gibt auch nochmal eine Bekräftigung, wie wichtig erneuerbare Energien sind und dass diese auch weiterhin gefördert werden sollen. Wenn auch stärker marktbasiert, der Klimawandel braucht stetige Investments. Wir brauchen jedes Jahr eine neue Rekordzahl an Ausbau erneuerbarer Energien, um diesen Weg rechtzeitig ja noch beschreiten zu können, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und wir brauchen jetzt keinen Bremsklotz. Das ist super wichtig.
Ja, Herr Jung, abschließend.
Ja, die Regulatorik ist im Energiebereich immer ein großes Thema, weil jeder Energiemarkt der Welt ist reguliert. Und damit ist man natürlich angewiesen auf die Politik und deren Ziele. Die wiederum ist aber angewiesen auf die technischen Möglichkeiten und auch die Information aus der Energiewirtschaft heraus. Und wir haben zunehmend negative Strombörsenpreise in Deutschland. Negative Strompreise heißt, es gibt zu viel Strom und man bekommt Geld, wenn man Strom kauft oder überhaupt verbraucht oder speichert. Ja. Das schafft natürlich Anreize für Speicher, aber das ist ein großes Thema, weil das auch zu Unsicherheit bei Wind- und Solarprojekten führt, denn diese negativen Strompreise werden quasi nicht vergütet. Das führt zu zunehmenden Unsicherheiten. Da anzusetzen, glaube ich, ist einer der wesentlichen Punkte, Anreize für Speicher zu schaffen, weil wenn Speicher da sind, die dann auch wieder den Strom nehmen, wenn zu viel da ist, entspannt wiederum den Börsenpreis. Und der Börsenpreis ist entscheidend für die EEG-Budgetumlage im Bundeshaushalt, weil die Differenz zwischen dem Börsenpreis und dem Wert, den man in der Ausschreibung bekommen hat über 20 Jahre, wird von dem Bundeshaushalt bezahlt. Und solange es da eine Differenz gibt, muss da einiges draufgelegt werden. Wenn es keine Differenz gibt, dann tut es dem Bundeshaushalt gut und unsere Finanzen sind eng. Deswegen glaube ich, ist es gut, da regulatorisch so anzusetzen, dass dann auch diese Differenz sinkt und die Belastung im Bundeshaushalt zurückgeht. Das hat technische, ökonomische, politische und gesellschaftliche Vorteile.
Lass uns zusammenfassen, eins steht fest, die Zukunft bleibt spannend.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zu unserem Mutmacher. Ja, unser Podcast heißt nicht umsonst Ermutigende Blickwinkel. Ne? Das soll Mut machen, wie der Name schon sagt. Und daher möchte ich Sie am Ende unseres Podcasts noch einmal fragen, welchen persönlichen Mutmacher ja, Sie mit unseren Gästen, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wollen. Frau Smith, machen Sie den Anfang.
Mutmacher.
Also mich ermutigt hat ein Buch, und zwar von Muhammad Yunus über Mikrofinanzierung, was ich zu Beginn meines Studiums gelesen habe, wo er am Beispiel der Grameen Bank erläutert, wie man eben Menschen, die bisher keinen Zugang zum Kreditsystem hatten, integrieren kann und zeigt, dass auf sehr kluge Weise Menschen eben dann Zugang zu Krediten bekommen können. Man das Leben dieser Menschen vollkommen verändert und einen ganzen Teil der Bevölkerung, also Weltbevölkerung tatsächlich bankable macht, der vorher ja absolut undenkbar gewesen wäre zu bedienen aus Bankensicht. Und das hat mir Mut gemacht, weil es gezeigt hat, auf wie ja einfache und kluge Weise das möglich ist, und hat mich ermutigt, meine Arbeitskraft ja für eine bessere Welt einzusetzen.
Das motiviert.
Auf jeden Fall.
Das zeigt definitiv das breite Lächeln in Ihrem Gesicht. Herr Jung, was hat Sie ermutigt?
Ich komme aus der Pfalz und da gibt es ein Sprichwort, das heißt auf Pelzisch, das letzte Hemd hat geht Tasche. Das heißt übersetzt, das letzte Hemd hat keine Taschen, und wir sind ja hier im Podcast der Evangelischen Bank. Evangelisch steht ja für Evangelium, frohe Botschaft, und es heißt in Sprüche, da gibt es einen interessanten weisen Vers, da geht es um dieses Thema der Endlichkeit. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Und ich glaube, wenn wir das Leben vom Ende her sehen und wissen, wir haben hier nur ein paar Jahre, dann relativiert sich vieles, was wir hier so tun und machen und was wir denken, an großen Problemen zu haben, und den Fokus zu schärfen auf das, was wirklich wichtig ist, auf das, was wirklich Wertschöpfung bringt, nicht nur für mein Ego, sondern insbesondere für die nächste Generation, für die Welt, für unsere Schöpfung. Diesen Fokus zu schärfen, das wünsche ich mir für unsere Gesellschaft, für jeden Einzelnen, für Familienthemen, aber insbesondere auch für Nachhaltigkeitsthemen. Und ich glaube, dass dadurch auch dann das Leben miteinander, sei es in Politik und Wirtschaft und Energiewirtschaft, dann nochmal langfristig nachhaltiger wird.
Das motiviert nicht nur mich im Hier und Jetzt, sondern auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, sich für die Gesellschaft und die weiteren Generationen einzusetzen. Ja, das Ganze war ein spannender Einblick in einen Bereich, der auch künftig noch ja von großer Bedeutung sein wird. Vielen Dank, Frau Schmidt und Herr Jung, für die interessanten Einblicke, vor allen Dingen aber auch Ihre Expertise, Ihr sympathisches Auftreten hier miteinander. Dank für den Dialog und vor allen Dingen für Ihre wertvolle Zeit im Hier und Jetzt.
Ja, gerne, und auch nochmal vielen Dank.
Gerne. Dankeschön.
Abonniert gern unseren Podcast, um keine Inhalte zu verpassen. Und eine kurze Erinnerung an unsere Hörerumfrage und die Möglichkeit, einen attraktiven Preis zu gewinnen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf www.eb.de/podcast. Und in der nächsten Folge haben wir Dr. Jörg Meyer, Vorsitzender des Arbeitskreises kirchlicher Investoren und Leiter der Finanzabteilung bei der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Braunschweig, und Joachim Fröhlich, Mitglied des Vorstands der Evangelischen Bank, zu Gast. Es geht unter anderem um Ausschlusskriterien und Engagement. Seid gespannt, schaltet rein, wir freuen uns auf euch.
Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns für weitere ermutigende Inhalte zur nachhaltigen Transformation in Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft.